기온다.
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 기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 466. Frisch übersetzt haben wir für euch das neueste Werk von Ondas großem Bruder Matraka. Ihr hört einen Livestream-Mitschnitt einer Veranstaltung im Sommer in Berlin mit Besuch aus Brasilien. Thema Lesbozide, Lesbenmorde, denn auch die werden in Bolsonaros Brasilien immer mehr. Außerdem waren wir für euch in Lateinamerika unterwegs, diesmal auf der Suche nach alternativen Transportmitteln. Wir suchen eine Alternative zu den überfüllten Bussen, die sich zur Feierabendstunde durch ein Verkehrschaos warten. Fündig wurde unser Korrespondent Thomas Gutmann in der bolivianischen Hauptstadt El Alto La Paz.
Vorweg gibt es noch zwei Nachrichten. In Guatemala wurde ein neuer Präsident gewählt. Steht dieser aber auch für eine neue Politik? Das betrachten wir in unserer ersten Meldung. In der zweiten geht es um ein Problem, das alle Karibik-Anrainerstaaten betrifft. Eine Algenplage nie dagewesenen Ausmaßes. Viel Spaß und gutes Zuhören wünscht das Onda-Info-Team.
Onda-Info? Nachrichten. In Guatemala sind die Tage von Jimmy Morales als Präsident gezählt. Endlich. Der ehemalige Fernsehkomiker gilt als mit Abstand miserabelster Präsident seit der Rückkehr Guatemalas zur Demokratie vor fast 30 Jahren. Bei 80% liegen seine Ablehnungswerte. Kein Wunder, die Lebensumstände haben sich im traditionell armen Guatemala noch verschlechtert. Die öffentlichen Dienstleistungen wie Schulen, Gesundheitswesen und Infrastruktur sind heute noch maroder als vor 4 Jahren. Dass es mit dem neuen Präsidenten Alejandro Giammattei in den nächsten 4 Jahren besser werden könnte, das glauben nur die wenigsten. Der Mann ist, vorsichtig ausgedrückt, recht flexibel. 6-mal hat sich der 63-Jährige nun zur Wahl gestellt und jedes Mal für eine andere politische Formation. Als Rechtskonservativer wird Giammattei eingeordnet. Was von ihm außer Wirtschaftsfreundlichkeit in zentralen Fragen zu erwarten ist, das ist allerdings unklar nach einem weitgehend inhaltsleeren Wahlkampf. Welche Folgen zum Beispiel hat das Abkommen, das noch Präsident Morales mit den USA unterschrieben hat und das Guatemala, ausgerechnet das ohnehin arme und unsichere Guatemala, zu einem sicheren Drittstaat für Migranten aus südlicheren Ländern, vor allem Honduras und El Salvador, macht? Was passiert mit der CICIG, der UNO-Kommission gegen Korruption und Straffreiheit, die Morales de facto aus dem Land geworfen hat, die aber 3/4 der GuatemaltekInnen im Land behalten will? Giammatteis Sieg wird vor allem Guatemalas Oligarchie, die städtische Mittelschicht und Washington beruhigen. Reformen sind nicht in Sicht und sie standen auch nicht wirklich zur Wahl, nachdem Guatemalas Wahlbehörde die angesehene Richterin und Staatsanwältin Thelma Aldana und weitere Kandidatinnen nicht zur Wahl zugelassen hatte. Der Journalist Juan Luis Font beschreibt die Stichwahl vom 10. August als Aufbäumen eines von Eliten und Mafias dominierten Systems, das gemeinsam alle Register gezogen hat, um sich zumindest 4 weitere Jahre an der Macht zu halten. Bei weniger als 50% lag die Wahlbeteiligung, auch das sagt viel. Mehr und mehr Guatemaltekinnen stimmen ohnehin anders ab. Allein in den vergangenen 6 Monaten hat fast 250.000 Menschen das Land verlassen, vor allem in Richtung USA.
Mexiko. Eine Umweltkatastrophe nie dagewesenen Ausmaßes sucht derzeit die Karibikküste Mexikos heim. Über hunderte Kilometer wird eine unter dem Namen Bärentank, auf Spanisch Sargasso, bekannte Alge angespült. Noch Mitte Juni versuchte Präsident López Obrador, das Problem herunterzuspielen. Er verglich in einer seiner morgendlichen Pressekonferenzen die Algenpest mit dem Müllproblem von Mexiko-Stadt. Mediale Aufmerksamkeit bekam das Problem, als bekannt wurde, dass Tausende, manche Schätzungen sprechen sogar von Millionen, Meeresschildkröten in dem Algenteppich verenden. Die frisch geschlüpften Jungtiere verfangen sich in den Algen und schaffen es deshalb nicht, aufs offene Meer zu gelangen. Mittlerweile wurde die Algenpest zur Angelegenheit von nationaler Bedeutung erklärt und die Marine damit beauftragt, bei der Säuberung der Karibikstrände zu helfen. In einer Verlautbarung der Marineführung hieß es, dass allein in der ersten Julihälfte die wichtigsten Strände des Landes von mehr als 6000 Tonnen Algen befreit wurden. Seit Mai dieses Jahres, als das Problem das erste Mal auftrat, sind somit fast 40.000 Tonnen Algen eingesammelt worden. Aber nicht nur die Schildkrötenpopulation ist von der Algenpest bedroht. Auch die Tourismusindustrie, von der viele Orte an Mexikos Karibikküste leben, ist von ihr betroffen. Hotelbesitzer klagen über Einbußen in Millionenhöhe. Abgestoßen von den vermodernden Algen kehren viele Gäste den Karibikstränden den Rücken. Angesichts der katastrophalen Auswirkungen der Algenpest kamen Ende Juni VertreterInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und der Vereinigung der Karibikstaaten, kurz AIC, im mexikanischen Badeort Cancun zusammen. Ziel war es, Gegenmaßnahmen zu diskutieren. Zu dem Treffen war auch die Generalsekretärin der AIC, June Zuma, angereist. Die VertreterInnen der 13 an dem Treffen teilnehmenden Staaten sehen in dem explosionsartigen Anwachsen der Algenpopulation eine Auswirkung der Klimakrise und wollen es deshalb zu einem Thema des Weltklimagipfels machen. June Zuma hält es darüber hinaus für notwendig, dass die Vereinigung der Karibikstaaten einen regionalen Notstand ausruft. Dann wäre es möglich, Gelder der Weltbank zur Abfederung der Auswirkungen der Algenpest zu beantragen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
El siguiente programa de Radio Matraca es una apretada síntesis de la transmisión de stream que realizamos el pasado 16 de junio de 2019 en Berlín.
Ihr hört die Zusammenfassung eines Livestreams von Radio Matraca, gesendet im Juni 2019. Zu Besuch in Berlin waren zwei VertreterInnen von CAMTRA, dem Haus der Frauen und Arbeiterinnen in Rio de Janeiro. Sie sprachen im gut gefüllten Berliner Veranstaltungsort Aquarium über den feministischen Widerstand und gegen die Gewalt, Femizide und Hassverbrechen an lesbischen Frauen. Die beiden Aktivistinnen berichten von der aktuellen politischen Lage in Brasilien, auch über den Fall Marielle Franco. Und sie stellen ihr neuestes Buch vor, Lesbozide, Lesbenmorde von 2014 bis 2017. Dabei handelt es sich um Daten, die offiziell nicht existieren. Das Publikum klatschte, als die beiden Aktivistinnen das Podium betraten. Es gab viele Solidaritätsbekundungen. Auch eine Solidaritätsbotschaft der Socorristas, eines feministischen Netzwerkes, das sich für die Legalisierung der Abtreibung in Argentinien einsetzt. Aber hört am besten selber.
Radio Matraca, desde Berlin.
Radio Matraca, desde Berlín.
Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Somos Radio Matraca, un colectivo de comunicación independiente transmitiendo desde la ciudad de Berlín. Somos personas migrantes que vivimos en Alemania. Nos reúne la radio como una herramienta para articular diferentes activismos, globalizando luchas y sentimientos en un contexto de periodismo comunitario e inclusivo.
Hallo Radio Matraca. Wir senden gerade aus dem Aquarium in Kreuzberg. Unsere heutige Sendung dreht sich um das Thema Brasilien feministischer Widerstand gegen Gewalt und Lesbophobie. Wir haben zwei Gäste aus Brasilien bei uns. Eleuteria Amora da Silva, Gründerin und Koordinatorin von CAMTRA, sowie Suane Felipe Soares, Professorin an der Universität von Rio de Janeiro. Wir grüßen alle Zuhörerinnen und alle freien Radios, die die Sendung übertragen. Diese Veranstaltung wurde von einer Reihe zivilgesellschaftlicher Organisationen, unter ihnen die AG Lateinamerika umverteilen, GIDA Festival Resistencia, FDCL, Brasilien Initiative Berlin und NPLA organisiert. Mit mir sind Álvaro, Carlos und Tomás. Mein Name ist Tania.
Las expositoras van a comenzar con su presentación.
Die PodiumsteilnehmerInnen sind bereit. Die Leute haben sich im Raum verteilt. In den letzten Minuten sind noch viele dazugekommen. Vorweg eine Grußbotschaft der Socorristas aus Argentinien.
Los geht's.
Ich bin Rosa aus Barcelona und gehöre zu MICA, der Internationalistischen Frauenvereinigung. Wir organisieren zusammen mit den Genossinnen von Socorristas en Red die internationale Unterstützung. Vielen Dank an alle. Ich möchte den Genossinnen aus Brasilien dieses Halstuch überreichen, das Teil unserer Kampagne für eine legale, sichere, freie und kostenlose Abtreibung ist.
Quero agradecer de novo e entregar esses links.
Boa tarde a todas e todos. Eu sou Eleutéria.
Guten Abend, ich heiße Eleutéria Moura, komme aus dem Nordosten der Provinz Ceará, lebe seit 32 Jahren in Rio de Janeiro und werde bald 63 Jahre alt. Mir ist es wichtig, mein Alter zu sagen, weil viele damit oft ein Problem haben. Ich finde aber, dass es im Feminismus dafür keinen Platz gibt. Wir sind alle gleich, mit verschiedenen Erfahrungen. Wenn wir aber nicht zusammenstehen, werden wir alle sterben.
Morreremos todos.
Fundada en 1997, CAMTRA es una organización feminista que tiene como misión ir al encuentro de otras mujeres con la perspectiva.
Wie Eleutéria Amora berichtet, gibt es das Haus der Frauen und Arbeiterinnen CAMTRA seit 1997 und ist eine feministische Organisation, deren Ziel es ist, Frauen in ihren Rechten und ihrer Unabhängigkeit zu stärken. Sie selbst ist Gründerin von CAMTRA. Als ehemalige Aktivistin der Studierendenbewegung rief sie CAMTRA ins Leben, als sie selber feststellte, dass es von Seiten der Politik für Frauen keinerlei Unterstützung gab. Damit war sie nicht alleine und es gab viele Frauen, die anfingen, für ihre Rechte zu kämpfen. In den über 20 Jahren, die es CAMTRA gibt, haben Tausende von Frauen hier ihre Rechte kennengelernt und Werkzeuge erhalten, wie sie ihr Leben, das ihrer Familien und Gemeinden verbessern können. In den ersten Jahren war CAMTRA ausschließlich eine Organisation der sozialen Bewegung, während heute auch viel bildungspolitische Arbeit für Frauen aller sozialer Schichten und Altersklassen gemacht wird. Das Angebot besteht aus Rechtsberatung, antisexistischer Bildungsarbeit, Kursen zu häuslicher Gewalt und ganzheitlicher Gesundheit. Und das wird an den unterschiedlichsten Orten in ganz Rio de Janeiro angeboten.
Son ofrecidos en las más diversas localidades de Río de Janeiro.
Doch die aktuelle Situation erschwert diese Arbeit. Eleutéria berichtet.
Gostaria de falar pouco sobre o atual governo e quais são os desafios que nós temos a enfrentar.
Ich möchte über die aktuelle Regierung sprechen, was die Herausforderungen sind, denen wir jetzt alle gemeinsam gegenüberstehen. Die Regierung hat Präsidentin Dilma abgesetzt. Temer ergriff die Macht. Marielle wurde ermordet, Luna ist eingekerkert und Bolsonaro hat die Wahlen gewonnen und macht klar, dass kein Aktivist mehr ruhig schlafen und auf bessere Zeiten warten kann.
Isso prova de que nenhum ativista ou ativista pode descansar, esperar que venham os dias melhores.
Marielle Franco, una mujer negra, lesbiana, militante del izquierdista Partido Socialismo y Libertad y defensora de los derechos de las minorías.
Der Fall Marielle Franco. Marielle Franco, eine schwarze Frau, lesbisch, Mitglied der Partei Sozialismus und Freiheit, Verteidigerin der Rechte von Minderheiten. Sie wurde am 14. März 2018 auf ihrem Heimweg von einer politischen Veranstaltung in ihrem Auto erschossen. Der Mord löste in Brasilien und weltweit Empörung aus, insbesondere unter Menschenrechtsorganisationen. Denn die Stadträtin Marielle Franco hatte sich besonders dadurch ausgezeichnet, dass sie härtere Strafen für den Machtmissbrauch der Polizei forderte und sich für die Rechte von Minderheiten einsetzte. Zurzeit wird untersucht, ob die Mörder Angehörige der Miliz sind, die sich größtenteils aus pensionierten Polizisten und Militärs zusammensetzt. Im Morgengrauen des 13. März, also einen Tag zuvor, nahm laut Staatsanwaltschaft die Polizei zwei Personen fest, darunter den pensionierten Polizisten Ronny Lesser. Ihm wird nun vorgeworfen, mit der Waffe geschossen zu haben, mit der die Stadträtin ermordet wurde. Übrigens eine Heckler und Koch. Der zweite Festgenommene war zuvor von der Militärpolizei suspendiert worden. Ihm wird nun vorgeworfen, der Fahrer des Autos gewesen zu sein, von dem aus Marielle Franco ermordet wurde. Für Amnesty International ist die größte Herausforderung bei der Aufklärung des Verbrechens der Interessenskonflikt, da die Polizei von Rio de Janeiro nun gegen ihre eigenen Leute ermitteln muss, pensionierte bzw. suspendierte Polizeibeamte. Auch Suane Felipe kennt das Problem sehr gut, denn die Aufklärungsrate der Hassverbrechen ist gering. Sie sammelt Daten.
Neben anderen Dingen arbeite ich mit den Daten, die es nicht gibt, über die Todesfälle von Lesben in Brasilien. Es handelt sich hier um Morde und Selbstmorde. Wir haben sie in einem Dossier veröffentlicht, das einen Überblick über die letzten 4 Jahre von 2014 bis 2017 gibt. Als wir anfingen, die Daten zusammenzutragen, mussten wir erkennen, dass diese Daten nach einer gewissen Zeit verloren gehen. Das liegt daran, dass sie in der Online-Presse veröffentlicht und dort gelöscht wurden. Darüber hinaus sind das sehr rückständige, rechtsgerichtete Publikationen. Os meios mais acessados e consecutivamente
os meios da direita. En el documento denominado Dossier sobre el lesbocidio en Brasil desde 2014 a 2017.
Aus dem Dossier Lesbozide in Brasilien von 2014 bis 2017. Morde und Selbstmorde. Beides sind Formen von Lesboziden. Jede hat ihre Besonderheit unter Berücksichtigung, dass Lesben dabei immer die Opfer sind. Die Fälle von Lesbenmorden in Brasilien sind in den letzten Jahren um ein Vielfaches gestiegen. 2017 wurden 35 Morde registriert, mehr als dreimal so viel wie 2014. Unter den Todesfällen sind die Mehrzahl Lesben zwischen 20 und 24 Jahren, gefolgt von Lesben im Alter unter oder bis 19 Jahren. Statistiken der Mordrate aus sozialen Medien und Netzwerken sagen, mehr als die Hälfte der registrierten Morde betraf weiße Lesben, jedes vierte Opfer war eine schwarze Lesbe. Wir gehen davon aus, dass es die größte Zahl an Morden an weißen, nicht femininen Lesben gab. Die geringste Zahl gab es an weißen, femininen Lesben. Vor allem auf dem Land wurden mehr Morde registriert. So wurden auf dem Land 59 Fälle bekannt, während es in Landeshauptstädten 34 waren.
Con 34 casos en las capitales estaduales.
A partir disso começamos a estruturar os dados e lidar com os casos.
Seitdem begannen wir, diese Daten mit den Fällen zusammenzuführen. Diese Fälle sind schrecklich, furchteinflößend und zerstörerisch für uns, für alle Lesben und alle uns gut gesonnenen Personen, die davon erfahren. Die Daten belegen, dass Hassreden und Hassverbrechen beide in erster Linie durch diskriminierende Ideologien ausgelöst werden, welche darauf abzielen, einen Teil der Bevölkerung zu vernichten.
Los asesinatos dentro de la comunidad LGBT más.
Die Morde in der LGBTI-Community sind in der Regel Hassdelikte, was leicht zu belegen ist, wenn man die Tötungsmethoden analysiert. Die meisten Morde werden mit Schusswaffen und vielen Schüssen durchgeführt. Die zweithäufigste Methode bei der Ermordung von Lesben sind Stichwaffen, entweder Messer oder Macheten. Auch Tod durch Schläge oder Erwürgen sind relativ häufig. Die meisten Morde finden an öffentlichen Plätzen statt, also auf der Straße oder in Einkaufsläden. Morde in Wohnungen werden meistens von den Opfern nahestehenden Personen ausgeführt. Das ist zwar nicht die Mehrzahl, aber trotzdem erstaunlich häufig. In 64% der zwischen 2014 und 2016 registrierten Fälle waren die Mörder Bekannte, Freunde oder Familienangehörige. Jeder dritte Mord wurde von einer dem Opfer bekannten Person begangen. Die Datenerhebungen zeigen, dass in 83% der Fälle Lesbozide von Männern verübt werden.
Entre 2014 y 2017 muestran que en el 83% de los casos las lesbianas fueron asesinadas por hombres.
Den Link zum Original der Datenerhebung von Suane Felipe findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de oder direkt bei lesbocidio.com oder camtra.org.br.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín.
Volver a la ciudad, chocar la cara con la realidad, fruncir el ceño en el saberme vacía y repleta, crucigrama que no se completa, salvar al mundo, conservar la espontaneidad. ¿Cuál es mi rol? ¿Qué quieres de mí? Que abrazo mi ombligo, sé qué vas a decir. Tropezando en esto del vivir, no quiero solo subsistir. Algo más debo exigir y ojalá tenga algo para decir. Un dejo de tristeza después de la felicidad. Gracias por todo, me vuelvo a la madriguera. Revolvo lo visceral y que me juzgue quien quiera. De vuelta en casa, entro en el volver a empezar. Soy rica secando el sudor en un ventilador. Las hojas de mis plantas valen como tus millones. El agua que me dio el sabor de unos mejillones. También...
Stau in La Paz. Eine Demo blockiert wie so oft die zentrale Verkehrsader des Regierungssitzes, den Prado. Jetzt geht nichts mehr. Die in ein Hochtal der Anden gequetschte Metropole hat wenig Platz. Demonstrationen gibt es regelmäßig und genauso regelmäßig kommt dann der Stau. Manuel, Fahrer eines Minibusses, der täglich Fahrgäste vom Zentrum in den Süden der Stadt transportiert, nimmt es mit Gelassenheit. Dieses Mal sind es die Händlerinnen und Händler importierter Second-Hand-Klamotten, die gegen Einfuhrverschärfungen für gebrauchte Kleidung demonstrieren. Wenn es die nicht sind, demonstrieren andere, meint der Fahrer lakonisch. Mal sind es Studierende, mal Textilarbeiter, Minenarbeiter, Ärzte, Coca-Bauern, Nachbarschaften, Bürgerrechtskomitees, Feministinnen, Schülerinnen und Schüler. Wer ein Anliegen hat, nimmt den Prado in Beschlag und verursacht Stau. Und wenn mal keiner demonstriert, gibt es auch Stau, denn die Stadt platzt aus allen Nähten. Die Straßen sind eng und der Autoverkehr wächst stetig. Ganz anders ist das Gefühl der Fortbewegung, wenn man in die Seilbahn steigt. Man schwebt über der Stadt und lässt den Verkehr unter sich. Stau kennt der Teleferico, wie die Seilbahn hier genannt wird, nicht. In der Kabine über der Stadt ist das Leben entschleunigt. Mitverantwortlich dafür ist Thorsten Bäuerlein. Er koordiniert beim österreichisch-bolivianischen Konsortium Doppelmayr Bolivia gemeinsam mit dem staatlichen Seilbahnunternehmen Miteleferico die Entwicklung des Seilbahnnetzes in der Doppelstadt La Paz und El Alto und ist seit dem ersten Spatenstich mit dabei.
Wir haben innerhalb von wenigen Monaten mit dem Bau begonnen, parallel in Österreich die elektromechanischen Seilbahnkomponenten gefertigt, die dann nach La Paz transportiert, das Ganze aufgebaut und zusammenmontiert und haben es tatsächlich geschafft, die erste Linie innerhalb von 14 Monaten in Betrieb zu nehmen. Das war die rote Linie 2014. Das, was die größte Herausforderung eigentlich in La Paz dargestellt hat, war die logistische Herausforderung, eine Großbaustelle in einer engen, chaotischen Stadt irgendwie zu managen. Also das heißt, wir mussten es auch schaffen, in der Rush-Hour immer noch Materialien zu den Baustellen zu transportieren, mussten mit Kränen und LKWs bis in die kleinsten und engen Gassen irgendwie hineinmanövrieren, um eben dort auch eine Stütze aufstellen zu können.
Für die Hochhausschluchten im Zentrum, durch die die Kabinen auch gondeln, wurde sogar extra eine Drohne entwickelt, um das Seil, an dem die Kabinen hängen, aufspannen zu können. Den Seilbahnbauern gelang es in Rekordzeit, das Liniennetz zu bauen. 2013 begann der Bau. Vor einigen Monaten wurde mit der silbernen Linie der 10. Teleferico fertiggestellt. Durch die großen Höhenunterschiede in der Region La Paz El Alto hat eine Seilbahn Vorteile gegenüber der Metro oder Straßenbahn. Sie ist aber nicht nur eine gute Bergsteigerin, sondern hat auch Vorteile im Energieverbrauch.
Die Seilbahn wird einmal am Morgen angefahren, fährt dann konstant den Rest des Tages auf derselben Geschwindigkeit. Das ist die höchste Energieeffizienz, die man eben in einem Betrieb bekommen kann. Kann man vergleichen, wenn man mit dem Auto auf der Autobahn bei konstant 110 km/h fährt, hat man den geringsten Spritverbrauch. Den höchsten Verbrauch hat man, wenn man in der Stadt bei jeder Ampel an- und abfährt. Also das ist ein Aspekt der Energieeffizienz. Und der andere ist der, dass wenn man zum Beispiel in einer Hanglage, die auf auf der einen Seite die Kabinen bergauf gezogen werden, auf der anderen Seite fahren sie parallel bergab. Die hängen alle am selben Seil und insofern gibt das dann ein Gegengewicht, was noch einmal die Energieeffizienz erhöht.
Dazu kommt, dass der Teleferico mit Strom betrieben wird und so keine Emissionen im Ballungsgebiet von La Paz und El Alto verursacht. Fast der gesamte Strom des Teleferikos wird aus Wasserkraft, also aus erneuerbarer Energie, gewonnen. Das heißt, fast der gesamte Betrieb ist emissionsfrei. Etwa 300.000 Fahrgäste transportiert der Teleferico täglich. Bei geschätzten 2 Millionen Fahrten im gesamten Ballungsgebiet sind das etwa 15% des Verkehrsaufkommens. Man geht davon aus, dass der Anteil des Teleferikos in Zukunft zunehmen wird. Gabriele Carrasco vom Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen und Spezialistin für Risikomanagement erläutert.
Der Teleferico hat gleich mehrere positive Seiten. Es ist ein Massenverkehrsmittel, das von der Bevölkerung angenommen wird. Es hat verschiedene Teile der Stadt integriert und es hat die beiden Städte El Alto und La Paz gut verbunden. Es hat die Fahrt- und Wartezeiten verkürzt. Das hat zu einer direkten Verbesserung der Lebensqualität geführt und es ist ein sicheres und vertrauenswürdiges Transportmittel.
Für Carrasco ist es wichtig, die Seilbahn jetzt mit anderen Verkehrsmitteln zu vernetzen.
Es ist wichtig, dass der Teleferico verstärkt mit den lokalen Bussystemen in El Alto und La Paz verbunden wird, um die Abdeckung und Reichweite zu verbessern. Jetzt schon hat das neue Transportsystem auch zu einer Verbesserung der Bürgeridentität beigetragen. Die Bürger von La Paz und El Alto sind stolz auf das neue System. Darauf muss man jetzt aufbauen.
Die Seilbahn ist immer dann von Vorteil, wenn es gilt, große Höhenunterschiede oder ein Hindernis zu überwinden. So fährt die blaue Linie im flachen El Alto, wo zweimal in der Woche der größte Markt Lateinamerikas stattfindet. Ein Meer an Marktständen blockiert dann die Straßen. Und man kann sich nur noch zu Fuß oder mit der Seilbahn fortbewegen. Ganz besonders wichtig ist die Funktion der Seilbahn zwischen El Alto, das sich oben auf dem Hochplateau, dem Altiplano, erstreckt, und La Paz, das unten im Talkessel liegt. Hier hat der Teleferico die Fahrtzeiten wesentlich verkürzt. Rocío Chaín, Verkehrsexpertin beim Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen.
Es que casi medio millón de personas se transportan.
Eine 500.000 Menschen pendeln täglich zwischen La Paz und El Alto. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind es vor allem die Alteños, die nach La Paz pendeln. Von 10 Pendlern sind 7 aus El Alto.
Für diese Fahrgäste hat sich die Fahrzeit durch die Seilbahn halbiert. Mit knapp 40 Cent ist die Fahrt in der Gondel auch für normale Geldbeutel erschwinglich. Und so können die Fahrgäste nicht nur die Fahrt in den Gondeln genießen, sondern sparen eine Menge an Fahrzeit, ohne die Umwelt zu belasten. So macht es auch Thorsten Bäuerlein von Doppelmayr Bolivien. Er nutzt die Seilbahn fast täglich. Auch nach 7 Jahren hat für ihn das Schweben über den Straßen nichts von seiner Faszination verloren.
Auch nach so vielen Jahren ist es für mich immer noch spektakulär, mich jedes Mal wieder in eine Seilbahnlinie in La Paz zu setzen. Meine persönlichen Lieblingslinien sind die Linie Naranja, die orangene, und die Morada, die lilane Linie. Grundsätzlich ist es aber das Fahrgefühl, diese Ruhe, sich in einer Kabine durch diese doch relativ chaotische und laute Stadt zu bewegen, alles von oben zu betrachten, einen Ausblick zu haben, nicht wie bei einer U-Bahn, wo man eben auf die Betonwand von einem Tunnel schaut. Also das ist so ein entspannendes und zugleich auch belebendes Gefühl.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.